Anna Hoffmeister ist Unternehmensberaterin, Aufsichtsrätin und Podcasterin. In ihrem Buch Future Family – Familien am Limit schreibt sie über neue Modelle, Konzepte und aktuelle Entwicklungen in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sprechen heute darüber, wie die Familie der Zukunft aussehen kann und welche Rolle flexible Arbeitsmodelle und Teilzeit für die Lebens- und Familiengestaltung der Zukunft spielen werden. Hallo Anna, herzlich willkommen im Teilzeit-Talente-Podcast.
Hallo liebe Johanna.
Ja, ich bin ein großer Fan von dir und deinem Buch, das weißt du, und auch von deinem Podcast, der auch Future Family heißt wie dein Buch. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ja so ein bisschen dieses Thema führende Teilzeit, worum es ja bei mir im Podcast geht, so ein bisschen aus der familiären Perspektive betrachten können. Bevor wir da reinstarten und so ein bisschen gucken, worum geht's eigentlich bei Familien heute? Was sind die Rahmenbedingungen? Was sind die Herausforderungen? Was sind auch Lösungen aus deiner Sicht? Wie bist du persönlich denn zum Thema Vereinbarkeit gekommen? Was ist deine Geschichte dahinter?
Genau, also ich habe schon im Studium mich ganz viel mit dem Thema Führung beschäftigt und irgendwie war das so mein großer Wunsch, einmal Führungskraft zu werden, also ins Management zu gehen. Und ich bin quasi noch während des Studiums zu einem Konzern gegangen für ein Praktikum, daraus ist dann eine Doktorarbeit geworden und dann auch eine Festanstellung. Und dann war ich Mitte 20, hatte fertig promoviert und war verheiratet, mein Nachname hat sich geändert. Und die Frage, will ich Kinder, will ich nicht, schwebte irgendwie immer so im Hinterkopf herum. Ich wollte aber auch erstmal noch ein paar Jahre arbeiten. Aber für meine damaligen Chefs war das schon ein Thema. Die haben mich damals nämlich schon immer mal ungefragt mit Ratschlägen begleitet, dass ich mit dem Kinderkriegen einfach noch warten soll, bitte, weil es ja später auch noch so viele Möglichkeiten gibt. Und am besten soll ich so lange warten, bis ich ins Management komme. Und das hat mich damals total geschockt und ich wusste auch gar nicht, was ich darauf antworten soll. Aber innerlich wusste ich, dass das völlig fehl am Platz ist und dass das keine Entscheidung ist, die ich mit meinem Chef gemeinsam ausdiskutieren will. Und habe dann im Zuge der Zeit, also ich war 8 Jahre dann letztendlich in der Konzernwelt in unterschiedlichen Positionen unterwegs, habe auch Projekte geleitet und wollte dann letztendlich ins Management, war auch kurz davor, hatte dann zum Schluss so eine Referentenstelle, die man so 2 bis maximal 3 Jahre macht und danach letztendlich eine Führungsaufgabe bekommt, habe aber in der Zeit gemerkt, ich will das nicht. Ich will das nicht um diesen Preis, den ich zahlen müsste und um überhaupt etwas in so einem Konzern ändern zu können, musst du einfach mal locker 20, 30 Jahre dabei sein. Zumindest war das damals der Fall, vieles hat sich geändert und der Preis war mir einfach zu hoch. Ich habe dann mich freistellen lassen für insgesamt 8 Jahre, war dann in der Beratung tätig, habe dann parallel noch einen weiteren Job in einer 4-Tage-Woche habe ich damals gearbeitet übrigens, habe dann noch einen weiteren Job in einem Verein als Geschäftsführerin angenommen und bin in der Zeit schwanger geworden. Genau, und habe dann 2 Erfahrungen gemacht. Die erste Erfahrung war in der Beratung, da war die Freude total groß, dass ich ein Kind kriege, aber je näher die Geburt rückte, desto ungemütlicher wurde es, mit dem Ergebnis, dass wir uns am Ende entschieden haben, den Vertrag aufzulösen, weil die Option der Rückkehr einfach sehr limitiert war. Ich hätte entweder nach 6 Monaten zurückkehren können oder eben die Stelle hätte nicht länger frei gehalten werden können. Und in dem Verein, wo ich damals selber in der Leitung war, übrigens auch geteilte Führung zu dritt und in Teilzeit, war die Reaktion ganz anders. Also zuerst war natürlich auch Freude da, aber direkt auch schon die Überlegung, wie machen wir das? Und dann der Ratschlag, leg dich nicht zu früh fest. Das ist dein erstes Kind, du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Mach dir Gedanken, in welchem Umfang du dir das vorstellen kannst und wir probieren das einfach aus. Und das war für mich so ein krasses Gefühl des Rückhalts. Und ich habe dadurch auch durch diesen Rückhalt ganz positive Erfahrungen machen dürfen, wie geschmeidig so ein Wiedereinstieg laufen kann, wenn du Unterstützung hast durch deine Kollegen, durch andere Führungskräfte, natürlich auch durch deinen Mann, der auch reduziert hat die Arbeitszeit. Also es ist vieles möglich, wenn man sich gegenseitig vertraut und sich auch etwas zutraut. Ja, so bin ich zu dem Thema gekommen und irgendwann wuchs dann die Idee in mir, mich selbstständig zu machen, dann den Podcast zu starten, das Buch zu schreiben, weil ich gemerkt habe, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto größer wird das, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und die Komplexität will ich gerne darstellen und es nicht nur auf die Frage begrenzen, Kind oder Karriere, so wie ich es selber im Konzern erlebt habe, sondern Vereinbarkeit ist einfach viel, viel mehr.
Ja. Also erstmal danke fürs Teilen dieser Geschichte, die ich sehr bewegend finde und auch sehr interessant finde, weil ich habe so ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht. Ich bin ja in der Schwangerschaft zur Führungskraft befördert worden, damals und war dann ein halbes Jahr zu Hause, bin dann in Teilzeit eingestiegen. Also ich habe eine gegenteilige Erfahrung gemacht, die aber, und das erlebe ich auch immer wieder in Gesprächen, die absolute Ausnahme ist, ja, die eine absolute Ausnahme ist. Und wo ich mir denke, mein damaliger Chef, der hat so viel richtig gemacht. Ich weiß gar nicht warum, aber er hat so viel richtig gemacht. Gleichzeitig ist es so schade, dass das nicht der Weg ist, weil dieses, genau wie du sagst, Kind oder Karriere, das ist echt eine ganz traurige Entscheidung.
Ja. Ja.
Jetzt sprechen wir ja heute so ein bisschen aus der Brille der Familie oder schauen wir aus der Brille der Familien auf das Thema. Da gehören jetzt nicht nur die Mütter dazu, sondern in der Regel auch noch ein Vater oder ein Partner auf jeden Fall. Wie hat denn dein Partner das, die Geschichte so erlebt, wenn du die Perspektive mal nochmal aufmachen müsstest?
Also viele fragen auch immer, ob wir darüber vorher schon gesprochen haben oder ob wir einen Deal hatten. Und natürlich haben wir, was heißt natürlich, wir haben darüber gesprochen, noch weit bevor wir verheiratet waren, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und ich fand das auch nicht unnatürlich, darüber zu sprechen, weil ich mache mir gerne Gedanken über die Zukunft, was man ja auch im Podcast merkt. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend und ich glaube, es hilft, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen. Und für uns beide war klar, wir wollen Zeit mit den Kindern haben. Wir wollen nicht nur arbeiten und wir beide arbeiten wirklich sehr, sehr gerne und brauchen auch so diesen Arbeitskontext, um uns weiterzuentwickeln. Aber es war ganz klar, dass wir beide Elternzeit nehmen, dass auch mein Mann Arbeitszeit reduzieren möchte, zeitweise. Und wir das einfach je nach beruflichem Kontext entscheiden, nicht so festgefahren, wir entscheiden das einmal, sondern immer und immer wieder. Und das haben wir uns beibehalten. Und ich glaube, für uns beide war das wie so ein Augenöffner. Wenn wir dann selber in der Situation jeweils waren, haben wir erst gemerkt, wow, hier ist einiges in der Schieflage und das darf eigentlich nicht sein. Du hast so wenig Wahlmöglichkeiten. Du kannst immer nur zwischen, ja, nicht immer, aber oft zwischen sehr schlechten Optionen entscheiden. Und da geht es doch eigentlich um die Zukunft unserer aller Zukunft, die Zukunft unseres Landes und wie gehen wir damit gerade um, mit dieser wichtigen Ressource unserer Familien, unserer Kinder. Das ist teilweise ja ein negativer Aha-Moment gewesen aus unserer beider Brillen.
Ja, also dem kann ich nur zustimmen und ich finde, das, was du sagst, dass man erst, wenn man in der Situation drinsteckt, merkt man eigentlich, wie furchtbar sie ist an vielen Stellen oder wie du sagst, wie schlechte Optionen es eigentlich gibt. Und dann muss ich ja ganz dringend was ändern. Wenn wir jetzt noch kurz bei den Herausforderungen bleiben, vor denen Familien heute stehen, was ist denn aus deiner Sicht die größten Themen?
Also es gibt eigentlich drei Hauptthemen, die jetzt ganz direkt Familien betreffen. Das eine ist die Kita-Situation in Deutschland, die ja schon seit Jahren im Notstand ist. Es gibt einfach nicht genügend ausgebildete Fachkräfte. Und das spüren wir ja auch immer, immer deutlicher. Also fast jede Woche gibt es entweder verkürzte Betreuungszeiten oder irgendwelche Angebote können nicht stattfinden, weil es nicht genug Personal gibt. Oder es wird gestreikt, wie bei uns letzte Woche. Ja. Dann das ganze Thema Bildung, also das Schulwesen. Auch dort Personalmangel. In Berlin haben wir, glaube ich, 30% Quereinsteiger. Also es sind Lehrerinnen, Lehrer, die keine Ausbildung als Pädagogen haben, die aber die Kinder unterrichten. Muss nicht immer negativ sein, aber zeigt einfach die Situation. Auch dort gibt es massenhaft Unterrichtsausfall. Es fehlen an allen Ecken Menschen, die das auffangen können. Und da merke ich auch immer, es ist nicht damit getan, dieses wir brauchen mehr und mehr Plätze, Ganztag, sondern die Frage nach der Qualität ist etwas, was wir über Jahre haben schleifen lassen. Wir fordern das immer, aber es fließen dort wenig Gelder rein. Genau, und der dritte sehr, sehr große Punkt ist das Thema Pflege. Für meinen Geschmack noch viel zu wenig thematisiert und auch immer unter einer grauen Decke thematisiert, nach dem Motto, das betrifft uns ja jetzt noch gar nicht und ist so ein Thema, was jetzt auch nicht so attraktiv ist, aber es betrifft uns alle. Vielleicht noch nicht in der Intensität, aber es wird uns alle betreffen. Ich habe jetzt heute gerade noch frische Zahlen gelesen, dass die Pflegebedürftigkeit in Deutschland sprunghaft angestiegen ist. Und das ist nur ein Vorgeschmack, in welche Richtung das gehen wird. Wir werden alle älter. Es fehlen auch dort Fachkräfte. Die Situation ist verheerend. Und schon heute pflegt jeder fünfte Beschäftigte informell einen Angehörigen. Und das hat Auswirkungen auf die Arbeitsleistung, auf die Reduktion von Arbeitszeit, manchmal auch das komplette Aussteigen aus dem Berufsleben.
Jetzt hast du viele Punkte angesprochen, die ja mich auch teilweise persönlich betreffen. Also das Thema Kita hatte ich dir im Vorgespräch gerade schon erzählt, dass da wir auch gerade ein Thema haben und dass ich merke, wie belastend das auch ist für uns als Familie. Und ja, Thema Pflege ist eins, das mich zukünftig sicherlich auch beschäftigen wird. Mhm. Und Bildungssystem, ich habe ein schulpflichtiges Grundschulkind in Bayern, in der Grundschule, mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Also es ist wirklich, also ich, I feel you an all diesen Punkten. Und ja, gleichzeitig, was denkst du, wenn wir so ein bisschen Richtung Lösungen gucken? Also ich würde gerne nachher mit dir noch drauf schauen, inwieweit kann die Flexibilisierung von Arbeit ein Lösungsbaustein sein. Ja. Aber bevor wir dahin schauen, vielleicht mal zum einen auf die Unternehmen zu gucken und zum anderen aber auch in die Politik, weil das sind ja zwei ganz große Player, die Einfluss auf all diese Themen haben.
Ich finde es ganz wichtig, dass wir das wirklich so gut es geht ja ganzheitlich betrachten, weil das sind wirklich viele Player, die letztendlich die Suppe kochen. Ja. Das sind wir selbst einmal, also wie, welchen Wert hat Familie für uns? Wie viel sind wir bereit, da zu investieren? Und auch die Sachen, dass wir uns nicht nur als Mütter oder nur als Väter bezeichnen, sondern wir machen da einen ganz, ganz wertvollen und bedeutungsvollen Job und dürfen das auch ruhig als Arbeit bezeichnen. Es ist nicht nur eine Rolle, die wir füllen, sondern es ist auch Teil unserer Identität, finde ich zumindest. Also ich glaube, dass der Wert der Familie überall ganz neu verankert werden darf. In Unternehmen sowieso, können wir gleich nochmal vertiefen, aber auch in der Politik. Also momentan spüre ich das wenig. Ob es jetzt Gesetze sind, die nicht kommen, ob es EU-Richtlinien zur Väterfreistellung sind, die in Deutschland als einziges EU-Land noch immer nicht umgesetzt sind. Das sind alles so Zeichen, die zeigen, es gibt gerade irgendwie wichtigere Themen. Aber auf lange Sicht ist Familie einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch viel mehr, weil wir eine Wirtschaftskrise haben, wir müssen arbeitsfähig bleiben und wir brauchen aber auch gesunde, starke Familien, mit denen wir gut durch die Krisen kommen können. Also sind viele, viele Player und ich glaube, im Kern geht es immer um die Frage, was ist uns Familie eigentlich wert? Neben all den Diskussionen über Modelle und New Work geht es letztendlich immer um die Frage, was ist das uns wert und was sind uns auch Menschen wert? Was ist da eigentlich, was denken wir darüber? Genau.
Also vielleicht da ganz kurz einzuhaken. Ich habe gerade wieder mal das Buch Utopia for Realists von Rutger Bregmann gelesen, was so ein Buch ist, das ich immer wieder alle paar Jahre mal wieder zur Hand nehme, weil ich so finde, es enthält so viele kluge Gedanken und greift ja vor allem auch in die Historie zurück. Und da habe ich gerade erst wieder über das Thema, ja, wie messen wir eigentlich als Gesellschaft unseren Erfolg? Und das ist, finde ich, so ein ganz zentrales Thema, was da dahinter steht, hinter dem, was du jetzt auch gerade sagst. Bisher messen wir denn unsere Gesellschaft den Erfolg in einem Bruttoinlandsprodukt. Und das ist ein rein wirtschaftlicher Wert, der ganz viele Bereiche unseres Lebens komplett ausklammert. Und ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen müssten. Aber das ist vielleicht nur so als kleinen Exkurs, weil das gerade bei mir so in den Kopf geploppt ist.
Ja, und oft ist ja auch Familie nie, also es ist ja nie out of the context. Ne? Es wird immer in Bezug auf ökonomische Faktoren diskutiert. Es steht nie für sich selbst. Und ich finde, es darf und sollte auch mal für sich selbst stehen müssen.
Ja.
Dürfen.
Ja, total. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Sorry.
Genau, du wolltest ja noch in Bezug auf die unternehmerischen, was man da alles noch machen kann. Und ich glaube, dass man da tatsächlich noch ganz, ganz viel machen kann. Einiges habe ich ja durch meine eigene Geschichte schon erwähnt, was da eigentlich alles für ein Potenzial drin steckt. Und ich glaube, dass Unternehmen viel, viel familienbewusster sein dürfen. Und dass es auch kein unnatürlicher Prozess ist, sondern das liegt ja in unserem Innersten, in unserem Wesen, dass wir alle Familie haben, selbst wenn wir keine Kinder haben. Wir sind ja nicht auch da nicht losgelöst von allem. Und das dürfen wir wieder entdecken. Und ich glaube, dass Führungskräfte da einfach einen enormen Impact haben. Also wenn ich eine Führungskraft habe, die sich nie Zeit fürs Privatleben nimmt oder für die Familie nimmt, dann werde ich das in der Arbeitskultur auch nicht machen, weil ich intuitiv spüre, das ist hier nicht gewünscht oder man macht es einfach nicht. Also ich glaube, dass wir als Führungskräfte da einfach viel, viel bewegen können und sollten.
Vielleicht da gleich ein Gedanke dazu. Das hängt für mich natürlich viel mit individuellen Arbeitsmodellen zusammen. Ich meine, momentan haben wir eine sehr starke oder sehr ungleiche Verteilung von Care- und Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern. Und wenn du von Führungskräften redest, dann sind das in Deutschland immer noch mehrheitlich Männer. Und diese Männer machen mehrheitlich keine oder wenig Care-Arbeit. Und dadurch wird natürlich, glaube ich, ein Bild vorgelebt von wie Führung funktioniert, dass gerade, jetzt muss man sagen, für Frauen oder auch für viele junge Männer, die Arbeit anders aufteilen wollen in der Partnerschaft, völlig unrealistisch ist oder mit dem eigenen Leben ganz wenig zu tun hat.
Ja. Mhm, mhm. Ja, Und was ich dazu mir direkt einfällt, ist, dass das Thema Frauen in Führungspositionen ja jetzt über die letzten 10, vielleicht sogar 20 Jahre sehr gepusht wurde. Und ich finde, wir haben da mittlerweile auch recht gute Programme. Hm. Aber die Frage, wie bleiben denn Frauen in Führungspositionen, ja, die haben wir irgendwie vergessen unterwegs. Genau,
total.
Und die holt uns alle ein. Die habe ich ja auch selber erlebt. Ja. Es ist nicht schwer, also natürlich ist es schwer, als Frau eine Führungsposition zu bekommen, aber mittlerweile kennen wir die Tools, kennen wir die Methoden, haben gutes Coaching, wir können das alles in Anspruch nehmen, aber wir haben noch nicht diesen Gap geschlossen, wie schaffen wir es, dass Frauen auch langfristig auf diesen Positionen bleiben können, ohne auszubrennen, in der Familie glücklich sind, nicht den ganzen Anteil der Care-Arbeit zu leisten. Also da fehlt es uns wirklich an einem großen Baustein.
Jetzt hast du bei den Unternehmen das Thema ja Vorbilder, Führung angesprochen, die eine ganz große Rolle spielen. Gibt es noch einen Punkt, den du an der Stelle vielleicht nennen möchtest?
Ja, also ganz oft wird ja das Thema Angst genannt, wenn es um den Wiedereinstieg bei Müttern beispielsweise geht. Und ich glaube, dass das immer noch einer der Motivatoren, der negativen Motivatoren ist dafür, dass Frauen schnell zurück in den Job wollen, weil sie einfach Angst haben, dass sie nicht am Ball bleiben können oder dass sie ihnen der Job quasi weggenommen wird oder sie auf ein Abstellgleis gelangen. Das sind ja auch keine Träumereien, das ist ja nun mal die Realität. Eltern erleben Diskriminierung im Job und es ist nicht einfach, da einen guten Wiedereinstieg hinzubekommen. Ja. Und ich glaube, dass es da wirklich Safe Places geben muss, die Führungskräfte etablieren dürfen, die angstfrei sind, wo man wirklich, ob man jetzt einen Angehörigen pflegt, schon in jungen Jahren oder auch später, wo man durch herausfordernde Zeiten geht als Familie oder als Single, völlig egal, dass man die ansprechen kann, ohne Angst zu haben, dass es irgendeinen Nachteil im Job für einen bedeutet. Und dass man da gemeinsam nach Lösungen guckt. Weil oft, was ich erlebe, ist, dass Führungskräfte gar keinen Einblick haben. Wie ist denn die private Situation gerade? Gibt es Leute, die pflegen? Sondern die Leute, die beispielsweise durch Pflege beansprucht sind, die kommen erst dann, wenn es fast nicht mehr geht und dann eigentlich nur noch reduzieren wollen. Aber die haben oft dann aber die kleinen Hebel und wissen, was man eigentlich machen müsste, damit es besser funktioniert. Ob es jetzt irgendwie flexible Arbeitszeiten sind oder neue Modelle oder was auch immer. Ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial, was wir einfach durch gegenseitige Austausch und Dialoge fördern könnten. Aber das braucht natürlich auch eine Sensibilisierung der Führungskräfte in diesem Zusammenhang.
Ja, und Sensibilisierung passiert natürlich am allereinfachsten, wenn man am eigenen Leib erlebt, wie es so ist. Das ist tatsächlich, wirklich der einfachste Weg.
Ja.
Jetzt haben wir über das Thema Unternehmen gesprochen, aber mich beschäftigt noch ein Punkt, den du vorhin genannt hast. Mhm. Du hast gesagt, dieses Thema Familie und Wirtschaft oder findet in der Politik ganz wenig statt. Was müsste sich denn politisch ändern aus deiner Sicht, damit Familie zu einem zentralen Thema in der Politik wird?
Ich glaube, es wäre schon viel geholfen, wenn wir das Thema Familie nicht monetär betrachten. Also wenn man wirklich spüren kann, dass die Gesetze, die entschieden werden, wir haben momentan ja auch eine große Familienrechtsreform, die historischen Wert hat, dass man überlegt, so was hat das eigentlich für langfristige Folgen? Wie investieren wir mit den Entscheidungen, die wir heute treffen, schon in nächste und übernächste und überübernächste Generation? Das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, dass es in Urvölkern ist das völlig normal, dass man, oder nicht normal, in Urvölkern gibt es diesen Gedanken schon, dass man in 7 Generationen denkt, dass jede Entscheidung, die man trifft, einmal 3 Generationen zurückgedacht wird, wie haben es die gemacht, und 3 Generationen nach vorne. Und wir kommen jetzt auch in eine Zeit, wo Menschen immer länger leben werden, Stichwort Longevity. Und das wird hoffentlich auch in der Politik die Frage mit sich bringen, was für eine Auswirkung haben unsere Entscheidungen. Im Bereich Klima gibt es diese Gedankenwelt schon, aber ich glaube, dass wir das auf alle Bereiche, nicht nur Familie, ausweiten dürfen. Weil letztendlich, womit ich wirklich Bauchschmerzen habe, ist, was hinterlassen wir unseren Kindern eigentlich mit dem, was wir heute entscheiden? Und das sieht momentan nicht schön aus.
Ja, also genau. Ich glaube auch dieses Denken in so Perspektiven nach vorne, nach hinten ist unglaublich wichtig und gleichzeitig, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angeteasert mit dem Thema BIP, ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie messen wir eigentlich wie messen wir unseren Erfolg als Gesellschaft oder als, ja, als Gesellschaft? Was ist denn das eigentlich? Ist es die Kohle, die wir scheffeln? Oder ist es, wie du sagst, die, das, was wir unseren Kindern hinterlassen? Ist es die Lebensqualität, die wir heute haben? Also was sind denn eigentlich die entscheidenden Faktoren? Und ich glaube, das ist so eine Diskussion, die wir ganz dringend führen müssen.
Und die muss auch jeder sich selbst beantworten. Ich habe das bei unserem zweiten Kind ganz intensiv mich mit dem Thema beschäftigt. Was bedeutet Erfolg für mich jetzt gerade in dieser Lebensphase, wo du irgendwie stillst und dein Kind durch die Gegend trägst? Bin ich gerade erfolgreich, wenn ich jetzt keine Erwerbsarbeit habe? Was definiert eigentlich meinen Wert gerade? Und Elternschaft ist eigentlich so eine wertvolle Zeit, weil wir zum ersten Mal wirklich auf uns selbst zurückgeworfen sind und uns nicht über Positionen oder Funktionen oder Hierarchien definieren können, sondern wer wir wirklich sind, unsere Identität. Und das ist so kostbar. Und ich würde mir wünschen, dass das noch viel mehr Väter in der Identität erleben würden, wie Mütter das tun. Ich glaube, dass unsere Arbeitswelt dann auch ganz anders aussehen würde.
Ich glaube, der Punkt in der Politik ist, ich glaube, wir müssen verstehen, dass Familie uns alle angeht. Und zwar alle. Und nicht nur die Mütter, die Frauen. Und das ist so, glaube ich, ein ganz zentrales Kernproblem, das wir haben, dass so ein, als ein Problem einer Randgruppe ist, und es gibt ja das schöne Ministerium für Randgruppen, zu dem auch Frauen dazugehören, ja. Das finde ich, das zeigt genau, also allein dieser Schnitt dieses Ministeriums sagt alles darüber aus, wie das Thema Familie platziert ist, nämlich in Randgruppen. Und das ist ein Riesenproblem.
Ich glaube, wir dürfen uns auch bewusst machen, dass Familien in Deutschland, aber auch weltweit tragen unglaublich viel. Ja, also berufstätige Mütter, Väter, die arbeiten, die halten die Familien zusammen, die kümmern sich um ihre Angehörigen. Was das für Leistungsträger sind und wie wenig wir dort in dem Bereich investieren, das ist einfach kein guter Schnitt. Und dann noch ein weiterer Gedanke, wenn wir die Werte, die uns wichtig sind, in Familien nicht leben und auch nicht erleben können, beispielsweise generationsübergreifendes Zusammensein, Austausch haben, denken, arbeiten, dann können wir auch nicht erwarten, dass das im beruflichen Kontext funktioniert, ne? Da, wo wir jetzt Generationenkonflikte so massiv erleben. Und ich glaube, dass da Familie einfach neu entdeckt werden kann. Und ich will da auch kein pessimistisches Bild malen. Ich denke ja gerne über die Zukunft, weil ich weiß, dass wir eine gute Zukunft haben werden. Und allein, weil es so viele Bücher und Podcasts gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen, macht mir das voll Hoffnung, dass wir auf eine gute Zeit zusteuern. Aber sie ergibt sich halt auch nicht, ne? Wir müssen auch aktiv etwas dafür tun, jeder Einzelne, ja.
Ja, genau. Ich denke, das ist, was Menschen wie dich und mich auch antreibt, ist jetzt unsere, ja, sag ich mal, unser Wissen, unsere Position, auch unsere Mittel dafür zu nutzen, um die Zukunft mitzugestalten. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon angeteasert. Ich würde gerne eben noch auf dieses Thema Flexibilisierung von Arbeit, insbesondere auf den Aspekt Teilzeitarbeit gucken. Wie siehst du diesen Baustein im Hinblick auf das Ziel Future Family, im Hinblick auf das Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Leben und Beruf?
Ich glaube, dass flexible Arbeitszeiten wirklich gerade so in den ersten Jahren absolut der Gamechanger sein können, dass es überhaupt funktioniert. Also ich hätte auf keinen Fall so schnell wieder einsteigen können, wenn ich keine flexiblen Arbeitszeiten gehabt hätte. Auch in meiner Selbstständigkeit, in der Kommunikation mit den Kunden war ich ganz transparent, habe gesagt, ich kann in dieser Phase nur mittags Telefonkonferenzen machen, wenn das Kind schläft. Und ich kann die Sachen ausarbeiten, auch erst abends, weil es tagsüber einfach nicht geht. Und das war in Ordnung und das Ergebnis war also für alle zufriedenstellend. Gleichzeitig war es natürlich auch anstrengend. Also flexible Arbeitszeiten, diese ganzen neuen Arbeitsmodelle sind super hilfreich, aber und das wird sich jetzt auch in den nächsten 10, 20 Jahren zeigen, die machen natürlich auch was mit unserem Lebensstil, ne? Man ist immer quasi auf Abruf und man kann wenig Beruf vom Privaten trennen. Das hat auch Positives, aber es führt auch dazu, dass wir immer schlechter abschalten können. Also es braucht dann ganz viele vorgedachte Grenzen, um auch in die Erholung zu kommen. Und auch viel Selbstdisziplin, weil wir einfach einer ganz anderen Taktung ausgesetzt sind als noch vor 20 Jahren. Die Arbeitswelt hat sich einfach auch geändert, nicht nur das Familienbild hat sich verändert. Und da braucht es einen gesunden Ausgleich. Familie kann dieser Ausgleich sein, irgendwann, wenn die anstrengende Phase vorbei ist. Aber es braucht da echt auch Weitblick. Was macht das mit uns? Und ich frage mich ganz oft, wie werden sich meine Kinder irgendwann entscheiden, mit den Erfahrungen, die sie mit uns gerade als Eltern machen? Werden sie das genauso machen wollen oder wollen sie dann das Modell von vor 30 Jahren wieder zurück? Und Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Kann natürlich auch passieren.
Ja. Vielleicht da nochmal ein Haken. Ich habe ein ganz spannendes Gespräch mit einem Arbeitszeitforscher geführt, genau über dieses Thema Flexibilisierung von Arbeit. Und der sagt natürlich ganz klar, diese Ausdehnung von Arbeitszeiten in den Abend, also in dem so arbeiten ganz viele Mütter, so habe ich auch am Anfang gearbeitet. Ich habe quasi bis 14 oder 15 Uhr gearbeitet an meinen kurzen Tagen, habe dann die Kinder aus der Kita abgeholt und abends dann mich wieder an den Rechner gesetzt. Der sagt ganz klar, dass das eigentlich keine gute Lösung ist, also aus gesundheitstechnischer Sicht, weil natürlich damit Zeiten für individuelle Regeneration, für soziale Kontakte, für Austausch mit dem Partner, die fallen einfach weg.
Ja, ja.
Und dass wir eigentlich zu einer Verkürzung der Arbeitszeiten insgesamt kommen müssten, dass das eigentlich der bessere Weg wäre.
Und alle sagen dann jetzt, also nicht alle, aber viele Stimmen sagen, wir müssen doch viel, viel mehr arbeiten. Jetzt ist doch gar nicht die Zeit, sich darum zu Gedanken zu machen. Und dann merke ich, wie es innerlich in mir sich schon alles sträubt, weil ich denke, da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Ich glaube, wir brauchen einfach Freiheit, also sollten Wahlfreiheit haben. Jeder sollte in der Lage sein, sein Modell für sich zu finden. Aber es braucht auch Verlässlichkeit. Das heißt, verlässliche institutionelle Hilfe, sei es in Form von Kita, einer guten Pflege, einem guten Bildungssystem, auf das man sich verlassen kann. Und ich glaube, wir brauchen da einfach neue Lösungen, weil es sind auch neue Zeiten. Also nicht von dem Alten mehr machen, sondern von dem Neuen mehr ausprobieren.
Anna, das ist ein sehr schönes Schlusswort, das ich, glaube ich, gerne so stehen lassen würde. Ich habe das Gespräch mit dir sehr genossen. Es macht total viel Spaß, da Gedanken hin und her zu werfen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir alles Gute für dich und dein Buch.
Danke dir, Johanna. Und danke für deinen Podcast und die wertvolle Arbeit, die du machst. Weiter so. Okay.